Von der neuen Weltordnung wird natürlich immer wieder gesprochen. Unsere Welt wird nach der Krise nicht mehr so sein wie vorher, wurde schon zitiert, der französische Präsident. Und wenn man auch noch den Rockefeller dann zitiert, David Rockefeller 1994, wir stehen kurz vor einem globalen Umbruch. Das war natürlich sein Wunsch vor 15 Jahren. Das geht halt nicht immer so nach dem Wunsch der Hochfinanz. Aber das war, die haben immer schon so geredet, oder? Jetzt kommt's gleich und jetzt. Aber Gott macht ihnen schon einen Strich durch die Rechnung. Wunderbar. Wir stehen kurz vor einem globalen Umbruch, sagte er damals. Alles, was wir brauchen, ist die passende große Krise. Dann werden die Völker die neue Weltordnung akzeptieren. Und es scheint, dass jetzt doch das aufgeht für die Hochfinanz, denn wir haben eine große Krise, die wird wahrscheinlich noch größer werden, so wie es aussieht. Auch ein anderer Mann, George Bush, hat ja sehr oft von der neuen Weltordnung geredet. Interessant, gerade am 11. September, das ist ja ein geschichtliches Datum gewichtiger Kalendertag geworden, am 11. September 1990, aber die Freimaurer, die lieben ja gewisse Daten, und der Bush war ja ein Freimaurer, war sogar in dem Orden der Skull and Bones, das ist einer der höheren Orden bei den Freimaurern. Und was hat dieser Bush gesagt, der Vater, Bush-Vater? Aus diesen unruhigen Zeiten kann sich eine neue Weltordnung herausbilden. Es war damals, ging es da um den Golfkrieg. Am Ende auch noch, die neue Weltordnung erlebt ihre Geburtswehen. Es wird eine andere Welt sein als die Welt, die wir kennen. Also schon damals hat man schon sehr viel von dieser neuen Weltordnung geredet und man hätte sie sich gewünscht, sie käme schon vor 20 Jahren. Sie kam noch nicht. Aber die Rede zur Lage der Nation, dann ein Jahr später, die Welt kann nun die Gelegenheit des gegenwärtigen Golfkrieges ergreifen, um sich die lang gehegte Verheißung einer neuen Weltordnung zu erfüllen. Merkt ihr, wie der da spricht? Richtig messianisch und jetzt kommt's und so. Aber das war schon immer der Wunsch auch dieser Leute. Also Bush steckt da offensichtlich auch mittendrin. Er als Freimaurer sowieso. Oder, ja, wenn wir den Dollar anschauen, das ist ja sehr umstritten. Die einen meinen, das ist hier das Auge Gottes, das über Amerika wacht. Aber das, wenn man die Freimaurerei kennt, die Freimaurer haben ja immer schon mit Symbolen gearbeitet, dann passt das eigentlich recht gut. Auch die Worte, die da stehen auf dem Ein-Dollar-Schein, übrigens gedruckt wurde der Ein-Dollar-Schein oder entworfen 1933, diese Art von Dollarschein. Und das war der Roosevelt damals, der Präsident. Und interessant ist die Symbolik auf dem Ein-Dollar-Schein, der steckt voller Symbole. Und wenn man ein bisschen die Freimaurerei kennt, womit ja die Hochfinanz zu tun hat, das ist ja schon recht klar und erwiesen, wenn man die Freimaurerei kennt, dann weiß man auch, dass hier also die ihre Symbole untergebracht haben. Anuit Zöptis heißt dort auf der Pyramide. Er heißt das begonnene Gut. Wer auch immer der Er ist, dessen Auge man hier sieht. Also es muss nicht Gott sein, es könnte auch der Gott dieser Welt sein. Das scheint es auch zu sein. Denn, na gut. Novus Ordo Seclorum, das heißt eine neue Ordnung der Zeitalter oder der Weltzeiten. Hier ist also auch schon von der neuen Weltordnung auf dem Dollarschein die Rede, die man sich wünscht. Und auch die Symbolik, also die 13 Stufen der Pyramide und die verschiedenen, die Zahl 13 kommt immer wieder vor. Hier haben wir auf dem amerikanischen Siegel, also rechts, die 13 Sterne bilden hier ein Hexagramm, ein sechszackigen Stern, das auch ein Freimaurersymbol ist. Und dann die 13 Pfeile und die 13 Streifen und die 13 Blätter und die 13 Oliven und alles Mögliche ist 13. Das soll nicht einfach auf die 13 Bundesstaaten von Amerika hindeuten. Das scheint eher diese besondere Glückszahl der Freimaurer zu sein, die sie hier einbauen wollten. Aber gut, das kann man hier, kann man verschiedener Meinung sein. Aber es gibt Leute, die haben über die Pyramide der Freimaurer, haben darüber geschrieben und ich kann das nicht verifizieren, aber sie sagen, an der Spitze steht der RT, das steht für Rothschild, die ja ganz ein Hochgrad Freimaurer, also an der Spitze der Freimaurer Pyramide, dann die sogenannten Illuminaten, da gibt es den Rat der 13, den Rat der 33, den Club der 300, the Committee of the 300, in England ist das vor allem, wo die englische Krone auch mitmischt, der Bene Berit, das ist so ein jüdischer Zirkel, der auch bei den Freimaurern ist, die Grand Orient und so weiter. Es ist sehr schwierig, da was zu sagen. Sicher ist, dass die meisten Präsidenten des 20. Jahrhunderts Freimaurer sind. Von Obama weiß man es, dass er Freimaurer des 32. Grades ist. Da wäre auch dieses Hexagramm, wenn man in der Pyramide das Hexagramm hineinmalt, dann kommt man auf die Buchstaben ASNOM. Und wenn man das liest von außen nach innen, MASON, also von außen nach innen liest, dann heißt es Mason. Das würde heißen die Freimaurer. Das sind natürlich nur Spekulationen, das können wir nicht wissen genau. Aber das Ziel der Hochfinanz war eine Währung, eine Weltgemeinschaft und eine Weltregierung. Alles vereint. Und das ist ja auch, stimmt mit der Bibel, dem endzeitlichen Bild, das wir von der Bibel bekommen, auch überein. Totale Kontrolle. Sodass also die Globalisierung letztlich eine Versklavung der Welt an die Hochfinanz bedeutet, aber eine freiwillige. Die Welt wird nicht meinen, sie ist versklavt. Und sie sind sehr weise, sie gehen sehr weise vor. Sie wollen die Menschen so bekommen, dass die Menschen dankbar sind für die Hochfinanz. Nicht als Diktatoren, nicht so. Die Leute werden dankbar sein, die werden auch den Antichristen eines Tages bejubeln und froh sein, dass er sie rettet aus einer Krieg- und Krisenzeit heraus. Das Modell der neuen Weltordnung nach der Vorstellung der Bilderberger, das ist wieder so ein Club von 120 irgendwelchen prominenten Leuten, die sich zusammensetzen und in Geheimtreffen treffen. Die haben ein Modell der neuen Weltordnung so ausgearbeitet, man müsse die Welt in Unionen aufteilen, die europäische, die amerikanische, die asiatische Union. Und das muss dann zusammengefasst werden in einer Weltregierung. So stellen Sie sich das vor. Also, welche Leute stecken dahinter? Hier ein Zitat von Rockefeller. Manche glauben sogar, dass wir ein Teil einer Geheimgesellschaft sind, die gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet. Meine Familie und mich, Rockefeller, als Internationalisten charakterisierend, die sich mit anderen rund um die Erde verschworen haben, um eine mehr integrierte globale und politische Struktur zu bauen, eine Welt, wenn sie so wollen. Wenn das die Anklage ist, dann erkläre ich mich für schuldig. Ein frecher Kerl, oder? Das war der Rockefeller. Und ich bin stolz darauf. 2002, er ist ein schon alter Mann, der Mann. Der ist, glaube ich, schon 93 oder 94 Jahre alt. Aber er ist immer noch recht stolz auf sich. Die Methode der Hochfinanz. Nun, wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob Sie es wollen oder nicht. Durch Unterwerfung oder durch Übereinkunft. Wahrscheinlich werden sie den zweiten Weg gehen. James Warburg, schon 1950, war einer der Vorreiter. Übrigens, James Warburg war schon ein Verwandter, ich glaube ein Sohn oder was, von diesem Paul Warburg, der die Federal gegründet hat. Ein Rothschild-Agent. 1950. Bitte?
Eigentlich kommen wir aus der deutschen Linie. Wir sind deutsche Juden.
Ja, die Rothschilds sind Juden. Wobei wir jetzt nicht sagen, dass alle Juden böse sind und alle Juden Finanziers sind.
Aber die Dynastie der Warburgs sind deutsche
Juden. Ah ja, danke. Gut. Wir lieben die Juden, aber vielleicht nicht gerade den Rothschild für seine Taten, aber wir wollen natürlich, dass er gerettet wird. Ob er sich retten lässt, ist eine andere Frage. Der Weg zur neuen Weltordnung, Abschaffung der nationalen Souveränität der Staaten, das ist ja schon recht gut gelungen. Zusammenführung zu Unionen, da sind wir gerade dabei, die europäische ist fertig oder fast fertig und jetzt kommt die amerikanische dran. Nordamerika soll vereinigt werden, Kanada, Amerika und Mexiko zur Nordamerikanischen Union, wirtschaftlich NAFTA, glaube ich, heißt das. North American, weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Association irgendwie, bitte. Free Trade Association, danke. Die Afrikanische Union, wahrscheinlich die dritte wird wahrscheinlich die Südostasiatische Union sein und dann die Afrikanische Union wird kein Problem geben und so weiter. Und dann zu einer Weltunion. Das heißt, Entscheidungen schrittweise in höhere Ebene vertagen, das sehen wir jetzt ja auch in der Europäischen Union. Die Macht schrittweise in immer weniger Hände. Die ganze Diskussion um den Lissabonner Vertrag kennt ihr, oder? Wie hier die Europäische Union zum Beispiel hier sich als eine sich diktatorische Macht zuschanzt. Mehr Kontrolle und zum Schluss eine kleine, nicht gewählte Gruppe der Elite entscheidet über die gesamte Welt. Und die Welt will es. Ganz wichtig, die Welt wird froh sein. Sie werden das auf so eine Weise machen. Gib den Menschen Brot und Zirkusspiele. Genügend zum Essen, genügend Unterhaltung, Fußball und alles Mögliche, dass die Menschen begeistert sind, dann werden sie dir willfährig sein. Das ist genau das, was die alten Kaiser schon getan haben in Rom. Und genauso wird es auch heute gemacht. Letztlich ist es aber ein Geist, der das will. Und dieser Geist ist der Gott dieser Welt, der Fürst dieser Welt. Das muss man sich bewusst sein. Es ist nicht irgendwie eine Verschwörung von ein paar Leuten. Es ist ein satanisches Programm. Der Satan weiß, wie er die Welt kriegen kann. Und die Dämonen freuen sich natürlich um solche Menschen von der Hochfinanz, die sich auch dem Okkulten öffnen. Übrigens, das weiß man ja, dass viele Staatsmänner und viele sehr reiche Leute haben sich in okkulte Praktiken verrennt. Ja? Die Freimaurer, das ist ja voller Okkultismus. Wobei den Freimaurern muss man sagen, die Unteren wissen nicht, was die Oberen tun. Die wissen gar nicht um die Ziele der Oberen. Also die Hochgrad-Freimaurerei, von der spreche ich hier, nicht von der Basis-Freimaurerei. Nun, die Methode, um die Weltregierung zu verwirklichen, ist es notwendig, den Individualismus, die Familie, das Nationalbewusstsein, die Religion aus den Gedanken der Menschen zu beseitigen, die religiösen Dogmen zu beseitigen. Hat niemand andere gesagt als Brock Chisholm, einer der Generaldirektoren der WHO, die wir ja übrigens seit Neuestem immer wieder in den Nachrichten lesen. Ja, viele Menschen werden sterben, wenn die neue Weltordnung eingeführt werden wird, aber für die Überlebenden wird es eine viel bessere Welt werden. Ratet mal, wer das gesagt hat. Der Kissinger, Henry Kissinger. Er ist schon so alt selber, aber er ist immer noch für diese Weltordnung. Und er hat gesagt, am besten wäre es, die Welt wäre nur halb oder ein Drittel von den Leuten der Welt würden leben. Am besten wäre es, wir könnten ein Bevölkerungsreduktionsprogramm, das sind jetzt nach meinen Worten, er hat es anders ausgedrückt, aber das wäre das Beste, oder? Je weniger Menschen, dann wäre es je besser für die Übrigbleibenden. Das gibt es, solche Menschen, die so denken. Auch der Club of Rome hat diese Gedanken geäußert. Wir sind viel zu viele Menschen auf der Erde und wir müssen irgendwie schauen, dass wir weniger werden. Schritte zur Erreichung der neuen Weltordnung, künstlich Probleme schaffen, Bedrohungen, Global Warming und Pandemien und Krisen schaffen, durch die Medien stark vermarkten, Panik erzeugen und die Überzeugung reifen lassen, wir brauchen eine Veränderung. Umstrukturierung mit dem englischen Wort Change. Und wie heißt der Mr. Change? Yes, we can. Der Obama hat viel von diesen Gedanken aufgegriffen. Er ist nur eine Marionette. Wie bei dem amerikanischen Präsidenten, so scheint es, sind die Leute, die dahinter stecken, die Entscheidenden. Nicht der Präsident selber. Und dann eine passende Lösung liefern. Die neue Weltordnung. Das ist so ihr Ziel. Wir wissen von der Schrift her, dass ihnen nicht alles gelingen wird, aber einiges wird ihnen schon gelingen. Gott wird es zulassen. Feinde, hier sind einige Beispiele, Feinde werden recht stark durch die Medien hochgehoben, das sind die Bösen, jetzt müssen wir Eroberungskriege führen, Terroristen, wir müssen einen Krieg machen gegen den Terror und damit bekommt der Präsident ungeheure Macht in die Hand. Amokläufe da werden benutzt, um die Bevölkerung zu entwaffnen. In Deutschland ist das kein Problem. Wir dürfen sowieso keine Waffen besitzen, aber in der Schweiz dürfen die Leute Waffen besitzen und auch in Amerika. Pandemien, angebliche Pandemien oder angeblich gefährliche, werden vermarktet, Zwangsimpfungen und dadurch vielleicht Bevölkerungsreduktion. Das wissen wir alles nicht. Es gibt übrigens schon Chips, die kann man durch Impfungen implantieren. Kann man feststellen, wer die Impfung genommen hat und wer nicht. Die Chips können schon so klein sein, dass man sie nicht mit bloßem Auge sieht. Kann schon so kleine, also gar kein Problem, in einen Impfstoff einen Chip reinzutun. Und das ist nicht das Mahlzeichen, ist das. Aber ich sage nur, das sind solche Sachen, die es gibt. Also furchtbare Terroranschläge oder was auch immer werden verwendet, um die Macht des Präsidenten zu stärken und um Panik in der Bevölkerung auszulösen und den Wunsch nach einer neuen Weltordnung zu bringen. Krisen, Verarmung durch die Krise, Finanzkrise, also Verarmung durch die Krise könnte sein, muss nicht sein. Bereitschaft zu neuer globaler Finanzordnung. Vielleicht gerade wird die Krise so weit gehen, dass sie eben gerade nicht zum ganzen Crash kommt, sondern vor dem Crash wird angeboten, zu retten, dass Staaten gerettet werden, aber mit Bedingungen, dass sie halt viel globalisierter werden. Währungsunion, Zentralisierung des Finanzsystems, wie zum Beispiel der Internationale Währungsfonds und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Haben wir schon gehabt. Über den Gipfel möchte ich hier nichts reden. Der 2. April-Gipfel, G20, nur so viel. Man hat sehr viel am Gipfel geredet über die neue Weltordnung. Der Gordon Brown, hat sehr viel hat davon gesprochen. Es gibt eine ganz berühmte Rede von ihm am 2. April. Das lassen wir jetzt auch aus. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Der Währungsfonds und auch die Bank, die BITS. Dann spricht man jetzt von einer neuen Währung. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, Sonderziehungsrechte heißt das. Der Währungsfonds, der berechnet seine Reserven, also das ist ein Topf, der Währungsfonds ist ein Topf, da geben die Staaten Geld hinein und mit dem Geld von dem Topf werden Staaten gerettet, die vor dem Bankrott stehen. Ungarn wurde gerettet zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds. Die wären schon lange bankrott. Und dann hat man da von diesem Geld jetzt Ungarn vor dem Staatsbankrott gerettet. Die Währung in dem Topf heißt Sonderziehungsrechte. Das ist ein eigenartiger Name für eine Währung. Später heißt sie vielleicht mal anders, aber jetzt heißt sie Special Drawing Rights. Das sind, also jedes Land hat das Recht gegen Herausgabe von diesen Special Drawing Rights andere Währungen zu kaufen. Man muss sich, also das ist ein richtiger Wechselkurs. Ja, das könnte die Vorform einer möglichen zukünftigen Weltwährung werden, so wie der, wie heißt der, EQ hieß er damals, glaube ich, von dem Euro. Ja, das hat man auch so gesprochen schon. Hier ist der Topf. 44, die Amerikaner haben wieder den meisten Anteil von dem Topf. Das ist natürlich unfair. 44% haben die Amerikaner in Dollar. 34% die Europäische Union. 34%, Japan 11% und England hat 11% in diesem Topf. Der Kurs wird täglich festgelegt. Der Kurs vom April oder wann das war ein Dollar ist 0,66 SDR und ein SDR ist 1,52 Dollar damals. Dann habe ich schon gesagt von Russland und China, vor allem China habe ich erwähnt, einige Staaten sind nicht zufrieden mit dem Dollar und sie wollen jetzt raus aus dem Dollar. Da gab es ein berühmtes Treffen in Jekaterinburg am 16. Juni, das BRIC-Treffen. Das sind die Staaten Brasilien, Russland, Indien und China. 42% der Weltbevölkerung sind hier vertreten. und dann 15% des Bruttoinlandprodukts der Welt. Diese wollen jetzt raus aus dem Dollar. Sie drängen darauf, dass der Dollar als Leitwährung in der Welt aufhört. Und sie wollen diese Social Drawing Rights. Die haben auch beim Gipfel am 1. bis 3. Juni von der UNO haben sie von der Ablösung des Dollars gesprochen. Man will also nicht mehr, dass der Dollar die Weltwährung ist, sondern Social Drawing Right als supranationale Reservewährung. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Entschuldigung. Es geht also nicht mehr darum, ob der Dollar den Leitwährungsstatus verliert, sondern wann und wie. Es geht nicht um die Frage, wird der Dollar zu Ende kommen, sondern es geht um die Frage, wann und wie. Die spannende Frage, ob das jetzt mit einem Crash über die Bühne geht oder ob das in ruhig mit irgendeiner anderen Kompromisslösung gehen wird, was gut möglich ist. Hier noch einmal der Gordon Brown von London. Eine neue Weltordnung entsteht und damit treten wir in eine neue Ära internationaler Zusammenarbeit ein. Gordon Brown am 2. April. Das Treffen markiert das Ende einer Ära des ungezügelten Kapitalismus und einen Wechsel hin zu stärkerer Regierungskontrolle der Wirtschaft, welche weltweit koordiniert wird. Die Führer der G20-Gruppe haben praktisch eine Tür der Geschichte geschlossen und eine neue Tür geöffnet. Das sind gewaltige Worte. Aber so reden sie gerne, oder? Am Anfang ist das nur Blabla, aber später soll das so wirklich so werden. Ja. Da gibt es auch verschiedene Geheimgesellschaften, über die kann ich jetzt nicht eingehen. Die Council on Foreign Relations, die Trilateralen, die Bilderberger und so weiter, der Club of Rome und so weiter. Das sind alle von der Hochfinanz durchseucht und arbeiten daran an dieser neuen Weltordnung. Da haben wir keine Zeit. Und Rockefeller war sehr dankbar, dass die Medien bis jetzt geschwiegen haben. Wir sind dankbar der Washington Post und der New York Times und dem Time Magazine und den anderen, die unseren Treffen beigewohnt haben und Verschwiegenheit für 40 Jahre gehalten haben. Es wäre unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir in all den Jahren im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist nun weiter fortgeschritten und bereit, in Richtung einer Weltregierung zu marschieren. Also das sind große Worte von Rockefeller. Jetzt kommt der Satz. Die übernationale Herrschaft einer intellektuellen Elite, also einer Gruppe an der Spitze, und der Weltbankiers ist sicherlich vorzuziehen gegenüber der nationalen Selbstbestimmung, die in vergangenen Jahrhunderten praktiziert wurde. Das ist ja geschwollen gesagt. Er sagt, es ist doch viel besser, wir regieren weltweit, als die Länder mit ihr, wie es früher war. Das ist viel besser. Also sie haben große Pläne. Auch der Club of Rome hat schon 1979, glaube ich, war das, haben sie schon von dieser Einteilung der Welt in 10 politische Regionen gesprochen. Also es gab damals ein Modell für ein globales Weltsystem, schon vor 30 Jahren. Nordamerikanische Union, Europäische Union, Japan, Australien und Südafrika, GOS, Lateinamerikanische Freihandelszone, Nordafrika und Araber zusammen, die Arabische Liga zusammen, Afrikanische Union, das nicht kommunistische Asien, also Südostasiatische Union und China. Ob es dann wirklich so wird, wissen wir nicht, aber das ist eine Vorstellung. 10 Unionen. Also hier kann man es auch so darstellen. Hier die 10 Unionen. Ihr habt hier, auf die Englisch können, steht hier schon eine Bibelstelle dabei. Weil das erinnert natürlich sehr stark an die 10 Hörner der Offenbarung, die ein endzeitlicher Zustand der Welt aufzeigen. 10 Königreiche, die nebeneinander regieren. Das führt uns jetzt schon zum letzten oder vorletzten Teil. der größere Zusammenhang, es geht um biblische Prophetie und wie können wir die Krise und diese ganze Gerede von der neuen Weltordnung, wie können wir das mit der Bibel zusammenbringen? Nun, wir denken an die berühmte Vision, nein, an den berühmten Traum des Nebukadnezar, das große Standbild, das Haupt von Gold, die Brust von Silber, der Bauch und Lenden von Erz, Schenkel von Eisen und zum Schluss kommt der Stein, der sich losreißt und das Ganze zermalmt. Ich mache das hier ein bisschen schnell, denn viele von uns kennen die Stelle sehr gut. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Und wir erinnern uns daran, dass diese vier Teile dieses Standbilds waren zuerst das babylonische Reich, hier immer das helle, dann das persische Reich grün, medopersische Reich und dann das griechische Weltreich, hier auch grün und dann Rom und die Nachfolgestaaten, zuerst das römische Reich und dann was aus dem römischen Reich geworden ist, die Zweiteilung der Welt, ja, die zwei Beine, ist ja dann die Welt wird geteilt, aus dem römischen Reich entsteht die östliche und die westliche Welt, aus Ostrom und Westrom, die zwar untergehen, aber das Eigentliche geht nicht unter. Die westliche Welt und die östliche Welt bleiben und die Zweiteilung bleibt. Man spricht bis heute vom Osten und vom Westen. Ja? Also ich fahre im November fahre ich wieder in den Osten. Ja? Hier sind wir im Westen. Amerika gehört zum Westen. Und das, ab Ural oder noch vorher, ab Ukraine schon fast, spricht man vom Osten, wo der eiserne Vorhang früher war. Rumänien und so weiter. Der Osten und der Westen, das sind die Nachfolgestaaten aus dem und die vier großen Weltreiche. Und dass du die Füßen und die Zehen gesehen hast, es wird ein geteiltes, gespaltenes Königreich sein und die Zehen der Füße, teils von Eisen, teils von Ton und so weiter. Hier werden die Zehen herausgestellt, denn die Zehen spielen hier eine wichtige Rolle in der Endzeit. Denn genau dort trifft der Stein auf, der dann das ganze zermalmt. Am Ende also eine antichristliche Welt in 10 Teilen, die also aus 10 Unionen oder Reichen besteht, die dann zermalmt werden. Also hier noch einmal Babylonien, Medopersien, Griechenland, Rom und Nachfolgestaaten, 4 Weltreiche und dann kommt der Herr Jesus. In den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Und das wird all die anderen zermalmen und vernichten. Es selbst wird ewig bestehen. Das ist dieser Berg. Der Herr Jesus Christus, der König der Könige. Offenbarung 20, der dann sein Königreich ewiges, zuerst tausendjähriges und dann ewiges Königreich aufrichten wird. Auch in Daniel Kapitel 7 haben wir diese 4 Teile. Zuerst der Löwe, der babylonische, dann der Bär, wenn ihr in der Mitte schaut, der Löwe, dann der Bär, der medopersische, dann das griechische Panther oder Parder mit den Flügeln und dann das furchtbare Tier, Rom und die Nachfolgestaaten. Also auch das, dieses vierte Tier hier ist das Besondere, das war schrecklich und furchterregend und sehr stark, Daniel Kapitel 7, Vers 7. Und es hatte große eiserne Zähne und es fraß und zermalmte. Also das vierte Weltreich ist das Entscheidende, das Wichtige. Und es hatte 10 Hörner, heißt es dann so unvermittelt. Es hatte 10 Hörner. Das heißt, das vierte Königreich um Rom und was sich dann teilt in den Westen und den Osten, wird dann zu 10. Also die östliche Welt und die westliche Welt wird später zu einer 10-fachen Unionswelt. Und diese 10-fache Unionswelt, das ist dann praktisch die Vorform oder schon fast die fertige Form, fast die fertige Form des antichristlichen Reiches. Bis der Antichrist selber dann alles vereint, all die 10 vereint. Während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Das Horn ist hier ein Mensch, denn er hat Augen wie Menschen. Es ist also kein Reich, dieses Horn, das ist ein Mensch. Und er redet und er lästert. Und dann sah ich, schaute ich, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde. Dann kommt der Herr Jesus. Und Daniel bittet um die Auslegung dieser ganzen Geschichte und dann heißt es, diese großen Tiere, deren vier waren, bedeutet vier Könige, das steht auch, die Könige stehen für ihre Reiche. Vier Könige und damit Königreiche, vier Königreiche sind es, die werden von der Erde aufstehen. Hier haben wir die vier noch einmal. Und das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein und die zehn Hörner bedeuten, aus jenem Königreich werden zehn Könige aufstehen und ein anderer wird nach ihnen aufstehen. Also zehn Könige parallel. Das sind die zehn Herrscher der zehn Unionen. Übrigens, die Europäische Union hat also dann einen Herrscher. Woraus dann das letzte, das kleine Horn kommt, das ist hier noch nicht gesagt. Ein anderer wird nach ihnen aufstehen und dieser wird verschieden sein von den vorigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten aufreiben und er wird darauf sinnen, Zeiten zu ändern und Gesetz. Und sie werden in seine Hand gegeben sein, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. Aber das Gericht wird sich niederlassen und seine Herrschaft, wird man wegnehmen, dass sie vernichtet und vertilgt sei bis zum Ende. Und das Königreich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich und alle Herrschaften werden ihm dienen und ihm gehorchen. Auch in der Offenbarung ist das Gleiche. Hier ist noch einmal von den zehn Hörnern die Rede. In Offenbarung 13 sieht er das gleiche Tier, das vierte Tier, aus dem Meer aufsteigen. Aber da sieht er jetzt sieben Köpfe und zehn Hörner hatte es und auf seinen Hörnern 10 Kronen, 10 Diademe und Namen der Lästerung. Und das Tier war gleich einem Panther, also wie das war ein griechisches Tier, dieses letzte Tier ist letztlich griechisch, Rom war griechisch. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul wie das eines Löwen. Es redet wie der Medo-Perser und es ist stark und hat seine Füße, es frisst wie der Medo-Perser und es spricht und lästert wie der Nebukadnezar, der Babylonier. Das vierte Tier von Daniel war Rom und die Nachfolgestaaten. Das vierte Tier. Hier konzentriert sich jetzt die Offenbarung auf die letzte Phase dieses vierten Tierreiches, nämlich die letzte Phase des ost-west-römischen Weltreiches, des Osten und des Westen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, die Todeswunde wurde geheilt und so weiter. In der Offenbarung lesen wir immer wieder von diesem Tier und da heißt es, dass genau dieses Tier wird also dann verehrt, man huldigt dem Tier. Vers 15, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Geist zu verleihen, damit das Bild des Tieres auch spreche. Also jetzt wird diesem Tier ein Bild gemacht, diesem vierten Weltreich, das sich hier verkörpert in einer Person zum Schluss. Das Weltreich verkörpert sich in der Person des Führers, des letzten großen Führers, den wir Antichristen nennen. In der Bibel heißt er einfach Tier oder Fürst oder wie auch immer. Wir nennen ihn nur deshalb Antichrist, weil Johannes einmal erwähnt, dass er sagte, es wird dann der Antichrist kommen. Ja, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18. Aber jetzt zurück, dieser Antichristus oder dieser Fürst, dieser letzte Herrscher wird also angebetet, er bekommt ein Bild, wird gemacht von ihm. Übrigens, das Bild, ich habe es im Internet gesehen, das ist heute schon, man nennt es Hologramm. Ein Hologramm macht man. Also statt zweidimensional, dreidimensional. Da kann dann der Nachrichtensprecher oder der Reporter oder wer auch immer, wird mit Strahlen hergezaubert. Da gehen Strahlen von der Decke und dann sieht man den und dann spricht er. Der steht dann da und spricht. Live, übertragen. Aber er ist nicht, wenn man hingeht, greifen wir durch ihn durch. Weil das ist ein Hologramm. Das ist kann man heute schon, es gibt im Internet, kann man sich das schön, gibt es einen Film darüber, wo das so schön dargestellt wird, also wie bei einer Nachrichtensendung. Und dann kommt ein neuer Reporter und ritt, plötzlich ist er da und steht da und spricht auch. Und dann verschwinden die beiden wieder. Also das ist heute schon gar kein Problem. So kann man dem Antichristen also überall erscheinen lassen, wo man will. Ein Tier, ein Bild, das sprechen kann. Und da heißt es, dass niemand kaufen oder verkaufen könne, wenn er nicht das Mahlzeichen habe. Von dem haben wir schon gesprochen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Zahl ist 666. Was auch immer das bedeutet, wir wollen jetzt da nicht drauf eingehen. Aber worum es mir geht, ist die 10 Hörner, die 10 Könige. Auch in Offenbarung 7 wiederum werden sie in die Mitte gestellt. Die sind sehr wichtig. Die letzte Phase sind 10 Reiche. Und es scheint, dass genau dahin also die neue Weltordnung hinzielt. Und die Krise, die wir heute haben, ist ein ganz wichtiger Baustein im Erreichen der neuen Weltordnung. Wir wissen nicht wann, aber sie wird kommen. Die werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, der Herr Jesus Christus. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige und die mit ihm sind Gerufene und Erwählte und Treue. Damit kommen wir zum Schluss. Ich war sehr schnell jetzt, gell? Aber ich dachte, ich gehe jetzt einfach ein bisschen schneller, weil wir da zum Teil das schon kennen. Was kommt jetzt auf uns zu? Nun, am besten wäre, wir würden jetzt die Zukunft jetzt ganz genau voraussehen können. Das können wir nicht. Aber wir können einiges schon erahnen. Wahrscheinlich werden die Freiheiten in Europa eingeschränkt werden. Über die Krise, durch die Krise und durch die, vielleicht auch durch die Pandemie und was weiß ich. Jedenfalls, die Inflation wird weiter voranschreiten, das ist ziemlich sicher. Ich denke, das ist uns klar. Überschuldung und Zinserhöhungen, jetzt ist ja der Zins gesenkt worden, aber irgendwann müssen sie ihn wieder steigen lassen. Der Staat eignet sich mehr und mehr Kapital der Sparer an, zum Beispiel durch eine Währungsreform. Hier einige Marksteine, zu große Staatsschulden, das ist schon erfüllt. Zu große Zinssenkung, das ist schon erfüllt. Die Zinsen in Amerika sind auf Null. Mehr Staatsschulden zur Sanierung von Unternehmen, das ist schon angelaufen. Ankauf von Wertpapieren durch die Notenbanken, das ist in Amerika schon da, in der Europäischen Union ist es schon genehmigt. Und dann ein hemmungsloses Geldschöpfen aus dem Nichts und eine noch weitere Geldentwertung. Und sobald also die Europäische Zentralbank das Gleiche tut wie die Federal Reserve, dann wird es dann schon ziemlich heiß werden. Sollte die Rettung des verkorksten Finanzsystems weltweit dennoch vorübergehend gelingen, so wird eine soziale Krise des Pensionssystems kommen. Sie könnte einen Zusammenbruch auch herbeiführen. Das weiß man alles nicht. Aber das Pensionssystem wird wahrscheinlich zusammenbrechen, denn es kann so nicht gehalten werden. Also die sind jetzt schon, heute schon in ganz großen Schwierigkeiten. Man kann, vergesst eure Pension mittlerweile. Das ist wahrscheinlich eine Illusion, dass man das noch bekommt, das Geld. Szenarien, nun, wir wissen natürlich nicht, was jetzt ist. Ich habe gesagt, ziemlich sicher ist eine Verschlimmerung der Krise, dass Firmen aufgelöst werden und die Arbeitslosigkeit daher weiter steigt und dass es eine weitere Rezession gibt. Das kann man ziemlich sicher sein. Wahrscheinlich ist auch, dass die Menschen, die dann arbeitslos sind, unruhig werden, jedenfalls bei uns im Westen, die Ukrainer nicht. Die wissen, was Leiden heißt. Ich habe den Valentin gefragt, in Ukraine geht es so schlecht wirtschaftlich, die sind völlig am Boden, die sind eigentlich am Staatsbankrott. Wieso habt ihr keine Aufstände? Habe ich gefragt, sagt er, weißt du, die Ukrainer haben gelernt zu leiden. Die können damit leben. Die essen dann halt nur noch Kartoffeln. Inflation wird also weiter vor sich gehen, wahrscheinlich vorher noch eine Deflation, das heißt, dass gewisse Sachen, wie soll ich sagen, dass die Geld, das Geld wird teilweise zurückgezogen. Heißt das Kreditklemme oder so? Ich weiß nicht, nein, ich kenne mich nicht so gut aus. Jedenfalls werden dann gewisse Sachen werden billiger für eine Zeit lang, da fallen die Preise. Warum fallen die Preise? Weil die sind gezwungen, die Firmen sind gezwungen runterzufahren, damit sie das noch losbekommen. Aber letztlich wird die Inflation siegen, es wird dann zu einer großen Geldentwertung kommen. Was möglich ist, ist auch, dass es Kriege geben wird in nächster Zeit. Das können wir nicht voraussehen, aber gesprochen wird ja schon sehr viel davon. Die bösen Iraner müssen ja auch noch unbedingt niedergemacht werden, wie der Irak. Und eine Hyperinflation und Staatsbankrott könnte auch kommen, muss aber nicht. Völliger wirtschaftlicher Zusammenbruch würde das dann bedeuten. Aber es könnte auch so sein, dass deshalb, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich den Totalkollaps gibt. Denn es könnte sein, dass die Hochfinanz es gar nicht so weit kommen lässt, sondern die Not für der Staaten ausnutzt und dann im rechten Moment rettet. Dann werden die Staaten gerettet vor dem Staatsbankrott. Aber für einen Preis. Bedingungen zum Beispiel Weltwährung akzeptieren, eine Weltwährung. Die BITS unter der Leitung der Hochfinanz als ganz klare globale Zentralbank, über die dann alles läuft und andere Sachen. Das ist nur so, das sind so Gedanken, wir wissen ja nicht, wie es kommt, aber das könnte man sich so ausrechnen. Also entweder kommt es zum Crash oder nicht, ich habe alles offen gelassen. Aber es ist so, wir müssen es offen lassen, weil wir nicht wissen, was die Hochfinanz steuert und was nicht. Und wir wissen aber mittlerweile, dass gesteuert wird. Das ist sehr offensichtlich. Und weil gesteuert wird, muss man alles offen lassen, weil wir nicht wissen, was denen einfällt. Aber wir können beten. Was sollen wir tun? Der Herr Jesus sagt, habt Acht auf euch selbst. Himmel und Erde werden vergehen. Habt Acht auf euch selbst, damit eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit. Übrigens, das kann auch ein Brot- und Zirkusspiele-Rausch sein, den der Herr Jesus meint. Ich weiß es nicht. Aber Rausch und Trunkenheit ist einerseits Essen, andererseits auch Spiele und Lust des Lebens. Und das wollen sie ja. Das wollen sie uns ja bringen. Die Sorgen, und wir sollen nicht uns Sorgen machen um das irdische Leben. Das heißt, nur noch für die Arbeit leben. Und jener Tag plötzlich über euch komme, denn wie eine Schlinge wird er kommen über alle, die auf dem Angesicht der ganzen Erde ansässig sind. Also nicht nach unseren Lüsten leben und auf das Irdische konzentrieren, sondern zweitens, wachsam sein und flehen. Wachet also zu jeder Zeit, flehend, damit ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, das zu geschehen im Begriffe ist, zu entfliehen. Entfliehen werden wir, indem wir dem Herrn treu bleiben und vor dem Sohn des Menschen stehen. Lukas 21, Vers 36. Beten wir, dass der Herr und dass wir nicht eingelullt werden von diesem irdischen Denken. Es wird alles um uns herum, dreht sich um das Irdische. Merkt ihr das? Viel wird von Geld gesprochen. Viel wird von Sicherheiten, irdischen Sicherheiten gesprochen. Und wir sollten aufpassen, dass wir uns da nicht reinziehen lassen. Drittens, auf dem Herrn Jesus Christus vertrauen und nach dem Reich Gottes trachten. Dann wird er für uns sorgen. Sorgt nicht für das Morgen, sondern für heute. Und der Morgen, für das Heute gehört auch dazu, der Winter. Das darf man. Für den Winter darf ich sorgen, das muss ich sogar. Wenn ich im Sommer schlafe, da habe ich im Winter nichts zu essen. Das steht in den Sprüchen. Heute betrifft den heutigen Winter. Aber heute betrifft nicht den übernächsten Winter. Verstehen wir das? Wir sorgen jeweils für das, was jetzt ansteht. Im Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Jesaja 30, Vers 15. Wenn dieses anfängt zu geschehen, richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Was sollen wir tun? Viertens, den Auftrag des Herrn weiter erfüllen und uns nicht ablenken lassen durch die Krise. Ganz für ihn da sein. Christus bezeugen, das Wort Gottes erforschen und tun und weitergeben. Das ist eine Basis. Esra hat sein Herz darauf gerichtet, die Weisung des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Was sollen wir tun? Fünftens, Spaß am Leben, nicht Schulden machen. Das ist gerade das Gegenteil. Spaß am Leben, fleißig arbeiten und ein Vorbild sein. Thessalonicher Brief hat der Paulus gesagt, wir waren Vorbilder. Schaut, was wir gemacht haben. Wir haben nicht umsonst von irgendjemandem was genommen, sondern wir haben mit Arbeit und Mühe, Tag und Nacht waren wir am Werk, um niemanden zur Last zu sein. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er nicht essen. Wenn er nicht arbeiten kann, ist es was anderes. Aber wenn er nicht arbeiten will, dann soll er nicht essen. Keine Schulden machen und unbedingt die alten Schulden abbezahlen. Schulden werden nicht getilgt bei einem Zusammenbruch und bei einer Währungsreform. Nicht unsere eigenen Schulden. Unbedingt müssen wir schauen, dass wir dahin kommen, so viele Schulden wie möglich abbezahlen. Ein Bruder hat schon gesagt, wir sollten es so machen. Die Gläubigen, die viel haben, sollten denen, die Schulden haben, das bezahlen. Schuldet niemandem etwas. Das ist ein allgemeines Prinzip und es hat sich bestätigt, dass dieses, wer nach diesem Prinzip lebt, der lebt am besten. Schuldet niemandem etwas. Und niemandem heißt nach meiner Übersetzung niemandem. Siebtens, aufzubewahrendes Kapital lieber nicht zur Bank bringen, besser in irgendwas umwandeln, was nicht aus Papier ist. Wenn man schon aufbewahren will, dann bitte nicht Papier. Das wird bei einer Inflation immer weniger wert und zum Schluss ganz verfallen. Aber wir sollen geben, wir sollen Gutes tun, wir sollen Mittel bereit haben, die wir geben können, ins Werk des Herrn, an notleidende Geschwister, an Arme. Die Himmelsbank, hat jemand gesagt, bringt 10.000% Zinsen. Hundertfach. Das sind 10.000%, oder? Hundertfältig. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Jakobus sagt, ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und er schimpft. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Dann, wenn alle sich Schätze sammeln, dann wollen wir aufpassen, dass wir nicht so tun wie die Welt. Wir wollen schauen, dass wir Menschen unterstützen. Und die Krise ist eine gute Möglichkeit, Menschen zu unterstützen. Viele sind in Not. Beziehungen stärken, Nachbarschaft, Glaubensgeschwister, die Liebe stärken, Gutes tun an den Nachbarn, in der Familie Beziehungen stärken. Denn die Bibel sagt, die familiären Bindungen werden schlimmer und schlimmer. Kinder werden nicht gehorchen und Familiensinn wird zerstört werden in der Endzeit. 2. Timotheus 3. Nachbarschaft ist wichtig. Und eines Tages, wenn wir gute Nachbarschaftsbeziehungen haben, wenn es dann eine Not käme, dann helfen wir uns gegenseitig. Die Nachbarn sind glücklich, uns zu helfen, weil wir gute Beziehungen haben. Sie wollen einander helfen, auch die ungläubigen Nachbarn. Die Bruderliebe bleibe. Die Liebe wird bei vielen erkalten in der Endzeit. Und das ist deshalb, weil das Geld, die Geldliebe sehr groß sein wird. Das Geld wird weiterhin eine ganz große Rolle spielen. Jedenfalls, ob es dann bargeldlos oder noch Bargeld ist, das wissen wir noch nicht, wie lange das Bargeld noch geht. Aber es wird eine große Rolle spielen. Lassen wir unser Licht leuchten unter den Menschen, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Zehntens, Lebensnotwendiges zur Verfügung haben, zum Beispiel Getreide. Es ist nicht schlecht, wenn man immer einen Getreidesack hat, aber nicht für 5 Jahre bitte, sondern nur für 1 Jahr, sonst wird es kaputt und voller Würmer und allem Möglichen. Aber so ein Jahr, wenn man das Getreide für ein Jahr trocken lagert, dann hat man etwas auch zum Geben. Dann kann man selber Brot backen, hat auch was zum Geben. Medikamente und so weiter. Ofen, ja, wer weiß, wie das mit dem Strom wird. Elftens, sich auf gesunde Lebensweise einstellen. Das ist ein guter Rat, denn die Krankenfürsorge wird nicht immer so bleiben, wie sie jetzt ist. Ruhe bewahren, das ist das Letzte. Zwölftens, Ruhe bewahren. Und wollen wir in Ehrfurcht bleiben? Hebräer 12, Vers 28. Da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, mögen wir Gnade haben, durch die wir Gott in einer ihm angenehmen Weise den gebührenden Dienst verrichten mögen, mit Scheu und gewissenhafter, ehrfürchtiger Haltung. Damit wollen wir schließen. Ich habe hier den Psalm 46, der ist mir in diesem Zusammenhang so wichtig geworden. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Und wenn alles zerbricht und wenn die Erde sich verändert, heißt es hier, darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde sich verändert. Und wenn Berge wanken in die Tiefe des Meeres, mögen Tosen ja schäumen seine Wasser, mögen Berge erbeben beim Anschwellen des Meeres. Gott ist in der Mitte, in der Stadt Gottes, die Gemeinde Jesu Christi. Gott ist in der Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Völker toben, Königreiche wanken, das ist genau unsere Zeit. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heere ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Hier wollen wir schließen. Ich habe jetzt eine sehr große Fülle von Informationen gebracht. Ich rechne nicht, dass ihr euch das alles merkt. Aber wer will, kann auch die PowerPoint-Präsentation von mir haben. Ich habe hier kein Copyright drauf. Das ist für euch. Oder ihr könnt auch die Kassette haben. Ich denke, wir wollen jetzt beten an dieser Stelle. Wir können nachher noch, wenn Fragen sind, könnt ihr schon noch kommen. Aber wir wollen zuerst beten. Stehen wir vielleicht auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir.